Jetzt läuft die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.
Servus und hallo und willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemein. Diesmal mit einer Niederlage leider mal wieder gegen Frankfurt. Leider Niederlage. Und meinem Kollegen Johannes Graf, hallo.
Servus.
Mein Name ist Florian Eisele und wir sprechen über das 1:3 in Frankfurt, wo ich mir es angeschaut habe und gedacht habe, Sabalot in der ersten Halbzeit. Was ist das für eine abgezockte, coole FCA-Truppe, die all das macht, was der FCA zu besten Zeiten gemacht hat. Früh draufgehen, stören, schnell umschalten, aggressiv, effektiv sein. Und genauso hat er in der zweiten Halbzeit mal ein anderes Gesicht gezeigt. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise ist es ja eher so, dass man die erste Halbzeit verpennt, potenziellerweise eher, und dann in der zweiten Halbzeit auftritt. Genauso wie mit Hin- und Rückrunde, das ja oft sich so verhält. Wie hast du es denn erlebt, Yoga, der du im Stadion warst in Frankfurt?
Ja, also so komplett recht gebe ich dir jetzt in dem Fall nicht, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der FCA so ein bisschen wie früher gespielt hat, so dieses klassische Umschaltspiel, das immer Markus Weinzierl geprägt hat. Also man hat sich schon relativ tief gestaffelt, hat dann wirklich versucht, über ganz schnelle Gegenangriffe zum Ziel zu kommen, hat ja dann auch funktioniert bei dem Tor von Ruben Vargas, hätte dann auch beinahe das zweite Mal funktioniert, als Philipp Tietz dann nur ganz knapp am Ball vorbeigegrätscht ist, dann wäre es 2:0 gestanden. Aber da gebe ich dir schon recht, der FCA hat wirklich in der ersten Hälfte das super umgesetzt, hat auch die Frankfurter wirklich da gehabt, wo er sie haben wollte. Also es war im Stadion zu spüren, wie unzufrieden die Fans waren.
Und zu hören.
Zu hören vor allem auch. Also Frankfurt hatte ja vor der Pause noch mal kurz diese Chance von Marmoush, der wirklich nur ganz knapp am Pfosten vorbeischießt. Aber das hat auch nichts daran geändert, dass sie mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet worden sind. Und tatsächlich war die Chance da, noch mal so einen richtig schönen Coup zu landen, so nenne ich es jetzt mal, im Kampf um den Europapokalplatz. Aber dem gegenüber stand dann leider wirklich eine sehr, sehr schwache Phase nach der Pause, diese 15, 20 Minuten, die dann auch letztlich den Punkt gekostet haben.
Ja, und dann sind wir doch gleich bei der Frage, was ist denn in der zweiten Halbzeit eigentlich schiefgelaufen? Also Frankfurt hat umgestellt, klar, und der FC Augsburg war auf einmal dann seltsam passiv. Wie kannst du dir das erklären? Wie kam das zustande?
Einerseits kann ich es mir dadurch erklären, dass natürlich schon sehr viele Spieler angeschlagen waren. Also das und die wirklich unter der Woche wenig trainieren konnten. Ruben Vargas ist so ein Beispiel, auch Christian Jakic, der, finde ich, jetzt ausgerechnet in Frankfurt bei seinem Stammverein eines seiner schlechtesten Spiele bisher für den FC Augsburg gemacht hat. Aber ich glaube, das hat einfach Kraft gekostet, diese erste Hälfte, die schon sehr intensiv war. Und wenn die dann unter der Woche nicht so ein richtig ausgeprägtes, langes, gutes Training hatten, dann sind die Spieler einfach irgendwann platt. Also Vargas war auch in der Halbzeit eigentlich schon platt, hat dann Trainer Jastorup nach dem Spiel erklärt. Man hat sich dann darauf geeinigt, noch so 15 Minuten und dann spätestens runter. Und auch bei Jakic war es so, dass der einfach relativ kaputt war. Und wenn du natürlich diese Wege dann nicht mehr laufen kannst, die Frankfurter haben es dann auch sehr gut gemacht, die haben den Ball laufen gelassen, die haben wirklich gerade über Mario Götze, der halt einfach immer noch ein super Ideengeber ist, haben die das wirklich gut aufgezogen, das Spiel. Und das war dann so der Grund, warum das Spiel gekippt ist. Augsburg hatte dann keinen Zugriff mehr. Und dann waren die Tore letztlich eigentlich nur eine Folge des Spielverlaufs.
Mhm. Ja, wobei da jetzt natürlich manche Vereine, die unter der Woche immer noch spielen, sagen würden, wie können die nicht ausgeruht sein? Ihr hattet doch 6 Tage Zeit, ne? Aber ja, klar, wenn jetzt Spieler aus der Verletzung kommen.
Zwischen ausgeruht und du bist verletzt, angeschlagen, kannst nicht richtig trainieren, ist schon ein Unterschied. Also deswegen.
Ja, ja.
Und dann muss man sagen, hat natürlich auch die Qualität der Frankfurter eine Rolle gespielt. Also die haben schon wirklich gute Spieler auch. Der FCA konnte das dann im Kollektiv nicht mehr auffangen. Torup hat dann umgestellt, hat dann versucht, der Mannschaft zu helfen, indem er auf eine Dreierkette umstellt. Das hat dann auch geholfen, um zu stabilisieren. Aber letztlich hat dann auch in der Offensive die Durchschlagskraft gefehlt, um das Ganze nochmal auszugleichen.
Das ist ein Punkt bei dieser Dreierkette. Das möchte ich auch nochmal. Also ich bin echt immer kein Fan der Dreierkette, weil klar hast du da in Defensivstabilisierung oft, also weil du natürlich 5 statt 4 Verteidiger auf der letzten Reihe hast. Aber der Punkt ist halt auch der, dir fehlt halt auch ein Kreativer im Mittelfeld weiter vorne. Das hast du halt auch gemerkt, dass da eigentlich, klar, man hatte dann, sagen wir, offensiv Frankfurt ein bisschen besser im Griff, aber es kam halt nach vorne auch relativ wenig nur noch durch, ne? Also,
ja, klar, es ist immer so, dir fehlt einer im Mittelfeld. Ich bin, wie du, auch ein großer Freund von dieser Viererkette, die im FC Augsburg ja wirklich auch sehr gut funktioniert. Und tatsächlich ist es so, dass dann einfach ein offensiver Spieler fehlt. Dann hat Vargas natürlich auch gefehlt. Der momentan ist wirklich in einer sehr guten Form. Der war auch in den vergangenen Spielen oft an Toren beteiligt. Und das hat man dann auch gemerkt, dass der dann auch gefehlt hat. Also da kam vieles zusammen. Letztlich muss man einfach sagen, es war ein verdienter Sieg der Frankfurter.
Ja, durchaus, ja. Und Schlüssel wirklich Marmoush fand ich sensationell. Also der wusste man ja auch vorher schon, dass der durchaus was kann, dass der kicken kann. Ist, glaube ich, auch gerade bester Torschütze der Frankfurter. Aber auch so, ich glaube, mit der Körpertäuschung beim 2:1, wo er einfach sich immer wegdreht und dann zwei Augsburger aussteigen, das war stark. Und dann gut, das 3:1 war dann nicht mehr so ganz schwierig am Schluss zu machen, ohne Torwart im Tor. Aber auch da spekuliert er natürlich drauf und hat dann auch noch die Power in der 90. Minute dann nochmal so einen Sprint anzuziehen und drauf zu spekulieren. Dass Pedersen diesen Ball da verliert. Ja, und das ist schon richtig gut, richtig, richtig gut von Marmoush gewesen.
Ist auch nicht so der klassische Stoßstürmer, sondern schon eher so ein wendiger, quirliger, der so immer sich so ein bisschen zwischen den Reihen bewegt. Und da hat er die Augsburger wirklich vor Probleme gestellt. Und deswegen, ja, wie gesagt, die Qualität der Frankfurter ist schon auch hoch. Und da merkt man schon noch, dass ein Step dazwischen ist, zwischen Frankfurt und Augsburg, auch wenn man sich in der Tabelle eigentlich auf Augenhöhe bewegt hat.
Da fragt man sich sowieso, warum die jetzt auch noch den Demirovic haben wollen, der ja ein laut Krösche sehr, sehr interessanter Spieler ist.
Ich finde ihn auch sehr, sehr interessant, aber natürlich, wenn man sich für Europa qualifiziert, dann braucht man natürlich auch qualitativ hochwertige Spieler und Demirovic ist ein qualitativ hochwertiger Spieler.
Same goes for FCA, wenn man sich für Europa qualifiziert.
Da reden wir ja auch noch drüber. Ja.
Da reden wir später auch noch drüber. Genau, Marmoush übrigens interessant, das wusste ich gar nicht, der hat auch einen, neben einem ägyptischen Pass, er ist ein Nationalspiel von Ägypten, einen kanadischen Pass.
Ah.
Also hätte auch, was vollkommener Quatsch gewesen wäre, für Kanada spielen können, zusammen mit Alphonso Davies zusammen. Aber gut, zur Niederlage noch. Also ja, die war verdient, das war gerechtfertigt nach einer sehr starken ersten Hälfte und einer ja deutlich weniger starken zweiten Hälfte, vollkommen verdient in der Höhe, weiß ich nicht, 2:1 hätte, glaube ich, auch gereicht, wenn Finn Dahm bis zum Schluss im Tor gestanden wäre, wäre sie auch 2:1 ausgegangen.
Ja, vielleicht hätten wir auch lieber 1:2 verloren. Wer weiß, was das, wie die Tordifferenz sich am Ende auch noch irgendwie auswirken kann, wenn dann doch alle punktgleich sind auf Platz 7 und andererseits ein Punkt wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn man den noch irgendwie holt. Mhm. Ich kann das schon verstehen, dass dann Finn Dahmen mit nach vorne geht, wobei vielleicht hat er mehr seine eigenen Spieler verwirrt als die Frankfurter.
Ja, das ist es doch. Also klar, es gibt die Beispiele von Hitz und von Lehmann und ich glaube von dem Leipzig-Torwart, der nicht Gulaschi hieß, sondern der Vorgänger. Aber und ich glaube auch Kevin Müller von Heidenheim in der zweiten Liga. Aber sagen wir, in allerwenigsten Fällen bringt es tatsächlich was, weil du musst ja trotzdem noch absichern und dann, also.
Wobei, das wäre mal wirklich interessant zu wissen, ob tatsächlich, also ich behaupte mal schon, dass es so ist, dass öfter sogar noch vorne ein Tor fällt, als dass man hinten eins kassiert, aber. Es ist reine Vermutung von mir.
Du meinst, dass das Ansinnen des Torwarts tatsächlich dann erfolgreich ist, weil der halt auch, sagen wir, die gegnerische Abwehrreihe verwirrt sozusagen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also müssen wir mal nachschauen in der Statistik, wie oft da was passiert. Ich glaube, dass eher vorne was passiert als hinten.
Wobei ich sage, du hast ja nicht wirklich einen Spieler mehr zur Verfügung, weil du, also wenn der Torwart nach vorne geht, dann heißt es ja nicht, okay, jetzt sind wir mit 11 Mann im Strafraum, sondern es muss ja trotzdem nur einer für den absichern. Oder halt auch nicht. Und wenn es nicht passiert, dann passiert das, was am Freitagabend in Frankfurt passiert.
Ja, wobei es ja inzwischen diese ganz vielen Standardtrainer gibt. Und ich glaube, in den seltensten Fällen wird man damit das trainieren, dass der Torhüter auch noch mit vorkommt. Und ich glaube schon, dass du allein, weil es einfach was anderes ist, weil du nicht darauf vorbereitet bist, für die Abwehr ein bisschen schwieriger ist.
Mhm. Ja, und meistens sind Torhüter, das würde jetzt meine Argumentation noch teilweise entkräften, auch meistens jetzt nicht die 1,70-Dudes, die 50, 65 Kilo auf die Waage bringen, sondern es sind ja meistens im modernen Fußball eher muskulösere Typen.
Außer in
Augsburg. Allerdings, wollte ich ja sagen, was aber dann wieder gegen Finn Dahm spricht. Okay, ja. Also ich halt nichts davon.
Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, Finn Dahm ist jetzt nicht unbedingt der Strafraumtorhüter. sowohl offensiv als auch defensiv.
Also deswegen, ich habe mir gedacht, komm, bleib hin, das ist doch Quatsch. Also, okay. Ja, aber wenn man noch was Positives ziehen möchte, ich fand es bemerkenswert, mit wie viel Respekt die Frankfurter nach Spielende über den FC Augsburg gesprochen haben. Auch interessant. Also war es ein 6-Punkte-Spiel, weil direkte Nachbarschaft in der Tabelle, klar, und Platz 6 mega wichtig für Frankfurt auch. Aber ja, schon, die Zeiten waren vor ein paar Monaten auch noch andere. Die FC Augsburg in der Außenwirkung. Und das ist ja auch etwas, wo man sich ab und zu in Augsburg beim FCA auf ein oder zwei Schultern klopfen darf.
Kann ich absolut bestätigen. Ich bin dann auch auf dem Heimweg. Ich fahre ja immer gern mit den Öffentlichen dann zum Stadion und wieder zurück. Und auch in der Straßenbahn war das Thema wirklich, die waren alle heilfroh, die Frankfurter Fans, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, weil die hatten wirklich größte Bedenken, dass der FC Augsburg punktgleich mit ihnen nach diesem Spiel ist. Und auch nach dieser ersten Hälfte, also da haben einige gesagt, sie hätten nicht gedacht, dass das Spiel nochmal so eine Wende nimmt. Also deswegen, diesen Status hat sich der FC Augsburg inzwischen wirklich erarbeitet in dieser Saison und entsprechend wird auch wahrgenommen.
Ja, gute Sache. Jetzt kommen wir noch zum Spiel, der Mann des Spiels. Da haben wir wie immer in den letzten Wochen eine Umfrage in unserem WhatsApp-Kanal, FCA Kompakt heißt der, falls den irgendjemand noch nicht abonniert haben sollte, gestartet und haben gefragt, wer denn bitte euer Spieler des Spiels ist. Und das ist wieder mal sehr eindeutig. Die Schwarmabstimmung hat ergeben, mit weitem Abstand, Ruben Vargas war der Spieler des Spiels. Würdest du dich dem anschließen?
Kann ich bestätigen. Also ich finde schon, dass er einfach in der ersten Hälfte der Spieler war, der diesem Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber hier gesprochen, dass er auf dieser Zehnerposition einfach jetzt so eine Position gefunden hat, auf der er schalten und walten kann und wo er einfach wesentlich wirkungsvoller ist, als er früher auf dem Flügel war. Hat dann auch das Tor nicht zufällig erzielt, sondern war wirklich einer der besten Spieler. Also kann ich absolut bestätigen. Wie gesagt, leider kam der aus einer Verletzung und musste dann nach einer knappen Stunde vom Platz, weil ich glaube, der hätte dem Spiel schon auch nochmal eine andere Wende geben können.
Mhm. Ja, der Ruben Vargas des Frühjahrs 2024 ist halt wirklich einer, der ein Spiel mitgewinnen kann für den FCA, ja, also der den Ball...
Nicht mehr der aus der Nationalmannschaft.
Ja, nicht mehr der aus der Nationalmannschaft ist auf einmal wieder schlecht, oder was?
Nein, du, dein Spruch war doch immer, es gibt ja zwei Vargas, genau. Den einen in der Nationalmannschaft, den einen beim FCA.
Ja.
Aber inzwischen scheint es wirklich einer zu sein.
Genau. Inzwischen scheint der schlechte, dumme Bruder irgendwo in der Dominikanischen Republik auf Dauerurlaub zu sein. Das sei ihm gegönnt. Nee, also Ruben Vargas ist wirklich ein guter Kicker, der auch mit welchem Selbstbewusstsein er mittlerweile ausgestattet ist. Das ist ja auch einer der Punkte, warum der so performt. Dieses Tor, ne, das machst du ja auch nicht, wenn du gerade aus einer schlechten Phase kommst. Erstmal die Ballannahme, den Ball gleich mit der ersten Bewegung sozusagen gleich sehr geil mitgenommen und dann das Ding auch reingewimst auf das kurze Torwart-Eck. Das machst du nicht, wenn du aus einer schlechten psychologischen Phase kommst. Und das zeigt, welcher Spieler der Ruben Vargas sein kann. Insofern, ja, d'accord, Ruben Vargas, Mann des Spiels.
Alternative wäre Kevin Babu gewesen, aber...
Ja, der auf alle Fälle.
Auch eine gute Leistung.
Genau, ja. Kevin Babu, der, wie ich unter der Woche Schwingungen vernommen habe, gar nicht so sehr ausgeschlossen zu sein scheint, dass er nächste Saison doch noch in Augsburg spielt. Also es gibt zwar keine Kaufoption, aber es gibt Bestrebungen, die wohl gar nicht so, also wir vernehmen, so muss man sagen, glaube ich, wir vernehmen Schwingungen, die gar nicht so negativ sind, dass ein Babu bleiben könnte. Aber da werden wir mal gucken, was da passiert. Das ist ja auch noch ein bisschen
her. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es schon auch ein bisschen davon abhängt, ob der FC Augsburg tatsächlich noch international spielen sollte. Mhm. Weil das natürlich schon ein zusätzlicher Anreiz sein kann für den Spieler, bei dem Verein zu bleiben, weil er sich dann auch präsentieren kann. Er ist jetzt auch wieder für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert worden, darf sich jetzt Hoffnungen machen, bei der EM dabei zu sein. Und wenn du natürlich irgendwie die Möglichkeit hast, international zu spielen, dann ist es schon eine Option. Andererseits, durch seine Leistungen macht er sich natürlich auch wieder interessant für andere Vereine, die sicher international spielen. Also, aber ich glaube, Kevin Babu wäre ein sehr guter Rechtsverteidiger für den FC Augsburg. Mhm.
Wie nach Jahren, in denen die Österreicher dominiert haben im FC Augsburg, sind es jetzt gerade wieder die Schweizer mit dem Babu und Vargas. Also was heißt dominiert, aber wo Spieler dieser Nation spielerischen Ton angeben innerhalb der Truppe. Und da macht ein Babu wirklich einen sehr guten Eindruck, ja.
Und Schweizer ist ja auch der Sportdirektor, stimmt. Also vielleicht hat er auch einen sehr guten Zugang zu seinen Spielern.
Und der Betreiber der Heinz-Moser-Klinik, nein, also, und Heinz-Moser. Heinz-Moser ja auch aus Zürich.
Auch, ja, auch Schweizer, ja.
Genau, nee, guter Mann. Was müssen wir noch sagen? Ich fand, zu Jes Torup sollte man noch was verlieren. Wie gesagt, ich habe mich zuerst gewundert wegen der Auswechslung, aber okay, die sind natürlich auf die auf den Fitnessstand einzelner Spieler zurückzuführen. Ich finde diese Dreierkette dauerhaft nicht gut, okay. Aber gut, das sind Coaching-Dinge, die passieren oder die kann man sehen oder kann man nicht sehen. Ich fand es aber wirklich sehr, sehr gut stiltechnisch, wie Jes Torup sich nach dem Spiel verhalten hat, als dann Demirovic und Hauwe Leo auf den Schiedsrichter zugestimmt sind und ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, dass sie mit ein oder anderen Entscheidung nicht zufrieden waren. Und da gab es ja auch Zeiten, oder da hätte es Zeiten gegeben, in denen der jeweilige Trainer des FC Augsburg dazukommt und auch mit Befzgert, wie man hier sagen. Das hat er nicht getan.
Nicht unbedingt der Trainer, auch der
Manager.
Auch der Manager, der gerne mal vorstellig
und
geworden
Video ist. Und der Videoanalyst und der zweite Videoanalyst und alles, was da auf der Bank rumhockt. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Die werden dann auch noch mit beim Schiedsrichter gestanden. Ja, nee, aber wenn wir jetzt in Stilfragen sind, sehr guter Stil von Jes Torup, der dann nach Spielende auf Demirovic und Hauwe Leo zugeht, die ja beide erwiesene Freunde der Schiedsrichterkritik sind. So kann man es, glaube ich, sagen. Vielleicht hat sich Demirovic das ein bisschen anstecken lassen von Hauwe Leo mittlerweile. Hauwe Leo, der sich ja immer schon so einer Disziplin für sich erhoben hat, dem Schiri mal die Meinung zu geigen. Ja.
Ja, wobei Hauwe Leo natürlich auch immer diese Kapitänsbinde, glaube ich, als Vorwand genommen hat, um da dem Schiedsrichter seine Meinung zu sagen. Inzwischen hat er sie nicht mehr. Da muss er sich jetzt tatsächlich ein bisschen zurückhalten, aber manchmal geht's halt noch mit ihm durch.
Mhm, genau, aber sehr guter Stil, wie gesagt, er ist Torup, ist hingegangen und hat gesagt, ist gut, Junge, er wird die Entscheidung, welche auch, Entscheidung nicht zurücknehmen. Es ist jetzt einfach so, geh weg. Und das.
Da wirklich, und da muss ich auch sagen, irgendwie allgemein, ich werde jetzt sehr allgemein bei Jes Torup, aber er verkörpert Stil. Also da kann man jetzt sagen, was man will. Das fängt bei den Klamotten an, das fängt bei seiner Art an und das hört jetzt eben beim Umgang mit dem Schiedsrichter auf. Also ich finde, er tut der Bank des FC Augsburg sehr, sehr gut, wie auch Marinko Jurendic, herrscht inzwischen ein ganz anderer Ton. Finde ich, das macht den FC Augsburg auch wesentlich sympathischer, als er jetzt schon mal war.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in der Außendarstellung. Das ist einfach so. Also ich kann mich noch an, das war letzte Saison, glaube ich, um die Zeit, da hatte ich ein Interview mit Arndt Zeigler, der Werder Bremen Werder Bremen Stadionsprecher und ja auch Betreiber der wunderbaren Welt, die seinen Namen trägt. Und der hat mir auch gesagt, naja, beim FCA ist es ihm immer zu viel Krach und zu viel Maulerei, wenn es nicht nach ihrem Sinne läuft. Würde mich interessieren, was er derzeit eigentlich dazu sagt, weil das ist jetzt schon ein anderer FCA, den man jetzt auch sieht. Und ich finde auch ein FCA, den man selber als Berichterstatter einfach ein bisschen angenehmer empfindet, als wenn da wirklich der Assistent des Videoanalysten auch noch aufstehen muss und meint, er muss dem Schiedsrichter auch noch sagen, dass das jetzt kein Einwurf war. Das hat es jetzt nicht immer gebraucht. Und da finde ich es gut, dass ein Stil, wie du richtig sagst, in vielerlei Hinsicht da eingezogen ist mit Jes Torup. Insofern.
Wobei es natürlich jetzt auch leichter ist, einen Stil zu haben oder einen guten Stil zu haben, weil einfach die Situation eine andere ist. Man hat nicht mehr den Druck, abzusteigen zu müssen, sondern man kann jetzt was gewinnen, steht weit oben. Und damit hätten wir ja auch schon die Brücke eigentlich geschlagen zu einem weiteren Thema.
Genau. Zum Fortsetzung des Pro-Seminars, wie komme ich in den internationalen Wettbewerb? Es gab unter dieser Woche eine Entwicklung, die keiner oder ich für völlig ausgeschlossen gehalten hätte, nämlich dass Dortmund ins Halbfinale der Champions League einzieht. Und was dann wiederum fragen wird, was passiert eigentlich, wenn Dortmund die Champions League gewönne und in der Bundesliga auf einem Nicht-Champions League-Platz landet, zum Beispiel Platz 5. Da hat sich die UEFA klar geäußert und gesagt, ja, selbst wenn ihr, liebe Bundesliga, den Platz 5, zu dem wir auch noch gleich kommen, über die UEFA eine Jahreswertung bekommt und Dortmund ist Fünfter, gewinnt aber die Champions League, hätte sich also rein theoretisch über die Bundesliga nicht qualifiziert, dann gibt's 6 Plätze. Nämlich für den Fall, dass, wie gesagt, Dortmund Fünfter wird und die Champions League gewinnt, das, was relativ safe ist mittlerweile, sehr wahrscheinlich ist, dass die Bundesliga einen 5. Champions League Platz bekommt aufgrund dieser Einjahreswertung der UEFA, dadurch, dass jetzt unter der Woche die deutschen Clubs sehr gut performt haben und auch sehr viele englische Clubs rausgeflogen sind. So, und dann kann man in diesem ganz konkreten Fall kämen wir zum Ergebnis, dass die ersten 6 Plätze mit Dortmund auf 5 und wem auch immer auf Platz 6 Champions League Plätze wären. Plätze 7 und 8 wären Europa League, so den Leverkusen, wovon wir jetzt auch einfach mal ausgehen, den Pokal gewinnt. Und dann wäre Platz 9 sogar noch ein Conference League Starterplatz. was völlig wahnsinnig wäre. Aber das ist möglich. Sehr wahrscheinlich ist aber eher, dass es bis Platz 8 runtergeht. Aber auch das ist schon bemerkenswert genug, finde ich. Nämlich dann, wenn eben dieser 5. Champions League Platz kommt, der kann selber, da sprechen wir gleich noch kurz im Detail dazu. Und Leverkusen den Pokal gewinnt, was dann bedeutet 1-5 Champions League, 6 und 7 sind Europa League und 8 ist Conference League. Und bei diesem 5. Champions League Platz fehlt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel, oder?
Nee, da fehlt tatsächlich gar nicht mehr viel. Es ist erstaunlich, aber dadurch, dass die Engländer uns den Gefallen getan haben, reihenweise auszuscheiden und die Deutschen auch viel selbst dafür getan haben, reichen jetzt im Halbfinale, also wir sprechen hier von der Champions League und von der Europa League, mit Leverkusen, Dortmund und Bayern reichen in Summe eigentlich 2 Siege, um diesen Champions League Platz noch zu holen.
Und dann wäre es sogar egal, was die Engländer machen, sozusagen. Ja.
Dann wäre es tatsächlich egal, die könnten das dann nicht mehr aufholen.
Genau, also jeder Punkt wird durch die Anzahl der Mannschaften geteilt, um das völlig nochmal komplizierter zu machen, die mitgemacht haben. Das heißt, bei der deutschen Bundesliga müsste man immer alles durch 7 teilen, weil es 7 Vereine waren, die vor Saisonbeginn dabei waren. Bei den Engländern war es 8. Das heißt, auch ein Sieg von England ist, was die Punkteanzahl angeht, in dieser Wertung nicht so viel wert. Kommt mir nicht so viel auf die Habenseite wie ein Sieg von einer deutschen Mannschaft, weil es eben nur durch 7 geteilt
wird. Man muss dazu sagen, das ist jetzt aber der Fall, falls die Engländer nichts mehr holen, falls die Engländer auch alles gewinnen. Mhm. Also wenn die, selbst wenn, und dann kommt ja noch dazu, sollten sie nicht alles gewinnen, dann wäre die Voraussetzung noch besser. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich inzwischen sehr, sehr hoch, dass die Bundesliga einen 5. Startplatz bekommt.
Ja, genau, also und selten waren die Zeiten so günstig, sich international zu qualifizieren wie jetzt. Und dann wäre man ja eigentlich auch, wie sagt man immer, mit der Drahtbürste gewickelt oder irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, aber dann wäre man ja eigentlich doch von allen guten Geistern verlassen, wenn man es nicht probieren würde, zumindest international mitzuspielen. Und zu all denen, die jetzt unter der Woche mir gesagt haben, ja, aber hey, dann gibt's ja wieder Probleme, weil Mehrfachbelastung, ja, das stimmt alles, klar. Aber es kann auch sein, dass ohne diese Mehrfachbelastung Probleme auftauchen. Und eigentlich will das doch jeder. Jeder redet doch hier noch von dieser Zeit in der Europa League, wie toll das war. Und ja, das willst du doch. Dafür spielst du als Fußballer Fußball, dafür guckst du als Fan zu, damit du hoffst, dass es möglichst weit drauf geht. Und abgesehen davon kannst du ja auch ein bisschen was verdienen. So ist es ja auch nicht. Also auch in der Europa League zwar nicht so viel wie in der Champions League und in der Conference League nicht so viel wie in der Europa League, aber trotzdem, dafür macht man das Ganze doch eigentlich. Ne? Jetzt sind wir noch eine Sache schuldig, nämlich wenn dieses Spiel ein Lied wäre, dann wäre es diesmal Low High von den Black Keys. Die übrigens eine neue, sehr hörenswerte Platte, sagt man das? Weiß ich nicht. Aber die
Platte, sagt man noch Platte?
Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Aber
die CD ist ja auch nicht mehr.
So, hey Kids, die haben einen neuen Skit. Also, naja, wie auch immer. Also es gibt,
die haben was Neues.
Es gibt neue Musik von den Black Keys. Das ist von einem alten Album. Heißt Low High, wie gesagt, und beschreibt dieses Spiel sehr treffend, weil erste Halbzeit war High, zweite Halbzeit war Low und in der Summe Low Points. Aber trotzdem gutes Lied und trotz allem, finde ich, okayer Auftritt, auch wenn die zweite Halbzeit, wie gesagt, enttäuschend war, des FC Augsburg. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die Programme, die den jeweiligen Vereinen noch vor Augen stehen. Frankfurt hat das heftigste Restprogramm eigentlich, das finde ich krass. Die spielen auswärts noch bei Bayern, die spielen zu Hause gegen Leverkusen, die spielen auswärts in Gladbach, das sagen wir das leichtere Spiel, und dann zum Schluss noch zu Hause gegen Leipzig. Das heißt, auch wenn sie jetzt 6 Punkte sind, ich würde es nicht völlig ausschließen, dass man da nicht nochmal hinschmecken könnte als FC Augsburg. Allerdings muss man dann selber erstmal die Punkte holen und das ist auch.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du von Frankfurt, von dem heftigen Restprogramm sprichst, ich glaube beim FCA, ist jetzt auch nicht unbedingt ohne. Also wenn man Bremen das Heimspiel, lassen wir jetzt mal außen vor, aber dann hast du noch Dortmund, Leverkusen und dazwischen noch Stuttgart. Also es ist schon heftigst.
Ja, wobei aber in Dortmund du immer was geholt hast, gegen Stuttgart eigentlich auch sehr gut, bis auf das Hinspiel diese Saison, das war gar nichts, ausgesehen hast. Und Leverkusen, naja gut, okay, normalerweise wirst du da nichts zu holen, aber sagen wir, wenn du jetzt einen Sieg gegen Bremen holst, vielleicht einen Punkt in Dortmund, Weiß nicht. Zu Hause gegen Stuttgart.
Aber das Spannende dabei ist ja, es geht ja jetzt nicht irgendwie um einen Platz und so, weil man eben nicht genau weiß, wie es jetzt am Ende der Saison aussieht. Lohnt sich ja in jedem Spiel irgendwie irgendwas mitzunehmen. Also vom Tor bis zum Punkt, bis 3 Punkte. Also das ist ja das Schöne für uns jetzt. Wir haben ja da gedacht, oh nein, Klassenerhalt wird alles langweilig, graue Saison und so, dann läuft so langsam hinten aus. Aber nein, es wird nochmal richtig, richtig spannend und interessant. Dadurch, dass es eben jetzt irgendwie um 7, 8, theoretisch sogar Platz 9 geht, also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Schlussphase in dieser
Saison. Und mit einem deutlich leichteren Restprogramm, das sollte auch noch erwähnt werden, der Konkurrenten, die hinten dran sind, also Bochum empfängt Hoffenheim, dann spielt Hoffenheim zu Hause gegen Leipzig, dann darf Hoffenheim in Darmstadt und zum Schluss noch gegen Bayern, das ist so ein Medium, aber der SC Freiburg hat es recht günstig erwischt. Die spielen am Sonntag, während wir da sprechen, gegen Mainz, da wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist. Dann zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Köln, zu Hause gegen Heidenheim und dann in Berlin bei Union Berlin. Das sind jetzt auch keine Pappenheimer, aber also man weiß nicht, wie weit es bei Köln am 4. Mai, wenn die Freiburger da antanzen, ist, ob da noch, also naja gut, aber das ist eine deutlich leichtere Geschichte, die Freiburg auf der Pfanne hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Umso wichtiger, jeder Punkt, den du holst, ist immer gut und in dem Fall natürlich noch guter, noch besser.
Noch guter.
Noch guter, ja.
Noch guter.
Ja. Okay, ja gut. Dann war es das für heute wieder, oder?
Ja. Freuen wir uns auf Bremen.
Ja, auf einen Traditionsspieltag. Sind wir mal gespannt.
Traditionsspieltag mit einem Trikot, das total überraschend weiß und rot-grün.
Ich finde es aber tatsächlich sehr schön.
Streifen ist. Habe ich auch unter den Fans vernommen, als ich im Zug nach Frankfurt saß, dass es viele wirklich sehr, sehr gut finden.
Hast du ja richtig unter das Volk gemischt. Zuerst die Frankfurter, dann die Augsburger.
Ja, ich weiß.
Das hast du einen jovialen Freitagabend gehabt.
Ja? Was ja eigentlich überhaupt nicht Journalisten-Style ist, weil wir ja immer eine sehr, sehr große Distanz zu anderen Menschen haben.
Ja, die würden wir uns wünschen, aber die haben wir ja meistens nicht, weil die Leute auf uns zukommen und diese Distanz aufheben. Aber okay. Nee, aber ich finde es Trikot sehr schön. Und ich muss sagen, wenn ich mir, sagen wir, trikottechnisch was wünschen dürfte, ich finde es gut. Es gibt ja diese Vereine, so wie Arsenal. Da weißt du auch von weit weg, rotes Jersey, weiße Ärmel, das ist Arsenal. Der VfB hat den Brustring, andere Vereine haben auch ein eindeutig ikonografisches Design. Und eigentlich ist genau das ikonografische FCA-Design. Weißes Trikot mit diesen grünen und roten Streifen, das senkrecht runtergeht. Das gab es zum Beispiel, weiß ich noch, bei dem Zweitliga-Aufstieg, dieses legendär schöne Hummel-Trikot. Sehr gut, bis heute eigentlich mein liebstes Trikot. Und gab es ja im Grunde ja wesentlich dieses auch, nur dass man das halt jetzt diese Streifen in der Mitte und nicht an der Seite hat. Aber
muss ja doch immer was anderes sein, weil sonst würden die Leute sicher das neue Trikot nicht kaufen.
Aber dagegen spricht ja jedes VfB- und Arsenal-Trikot zum Beispiel. Die sehen ja wirklich immer gleich, also zumindest das Heimtrikot sieht immer gleich aus.
Ja, da gibt es dann bestimmte Applikationen, die dann wieder ganz was anderes verkörpern und so. Man lässt sich da schon immer was einfallen, aber ich gebe dir absolut recht. Ich finde auch, weißes Trikot, die zwei Streifen runter, das finde ich einfach, das ist das schönste Design beim FC Augsburg.
Und auch.
Aber lass uns mal überraschen, wie das Trikot aussieht, das die Fans gestalten durften.
Da bin ich auch, ja, aber gut, das geht ja alles, also die 7 Entwürfe kennen wir ja, also das geht schon ein bisschen in die Richtung, ne? Also das zumindest eines der Trikots, das von vielen genannt worden ist, war ja auch dieses weiße, nur mit senkrechten Streifen runter. Naja. Naja, okay. Werden wir mal gucken, wie schön sich die Trikots machen. Auch sehr feiner Zug übrigens von der WWK, die zugestimmt haben, dass sie ihren weißen Trikotsponsorzug auf weißer Unterfläche haben. Im Grunde haben sie gesagt, nee, müssen wir nicht drauf sein, passt. Macht's ja weiß auf weiß, Leute, ist okay. Verwaschen ist weiß auf weiß. So. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle, die uns bewertet haben, an alle, die uns weitersagen, an ihren Freunden, Verwandten, Bekannten. Ja, wem auch immer, dass es vielleicht ein hörenswerter Podcast ist. Definitiv finde ich, wenn man über den FC Augsburg informiert sein möchte und wissen möchte, wie denn diese Champions League Qualifikation zustande kommt. Das werden wir regelmäßig abfragen in weiteren Pro-Seminaren. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich würde sagen, vielen Dank, Yoga.
Bitte, bitte.
Und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.